Wir hören auf den Predigttext in Lukas 24, die Verse 50 bis 53. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Lob, Preis und Ehre sei dir, Herr Jesus Christus, der du in den Himmel aufgefahren bist und wir uns jetzt schon darüber freuen dürfen, dass du genau so wiederkommen wirst. Du hast es verheißen, du hast es versprochen, du hast es niederschreiben lassen und wir dürfen das in unseren Herzen als Wahrheit festhalten, annehmen und uns freuen darüber. Wir dürfen diese frohe Botschaft weitergeben an alle Menschen auf der Welt. Du, Herr Jesus, hast uns beauftragt, damit nicht für uns zu bleiben, sondern es in die Welt hinauszuschreien. Herr Jesus Christus, bitte gib uns Mut und Zuversicht, an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit, das auch zu tun. In der Welt, wo auch immer du uns hinstellst, lass uns deine Zeugen sein. Wir preisen dich über dieser wunderbaren Botschaft und sind ergriffen von deiner Herrlichkeit. Wir bitten dich, dass du unsere Lieben bewahrst, wo auch immer sie sich jetzt gerade befinden. Du bist der, der zur selben Zeit überall sein kann. Du kannst dich verherrlichen und du tust es. Wir haben es erlebt und wir preisen dich, dass du das tust. Wir danken dir, dass du auch bei unseren Kindern bist, unseren Jugendlichen. Segne du auch die Mitarbeiter, bevollmächtige du sie mit dieser Freude im Herzen, sie diese Botschaft weiterzugeben. Wir danken dir, dass du auch über deinem Volk Israel wachst und dass du bei all dem, was da jetzt geschieht, was wir nicht verstehen können, du hast es doch im Blick. Darauf vertrauen wir und die gesamte Weltsituation ist auch so, dass wir es nicht verstehen. Du hast den Durchblick. Darauf bauen wir, darauf hoffen wir, wir preisen dich darüber und danken dir. Amen.
Seine Exzellenz Theophilus ist am Ende, also am Ende des Evangeliums, also am Ende von Teil 1 des Evangeliums. Wie mag es ihm wohl gegangen sein, dieser Zielperson des Lukas-Evangeliums, wie uns ja Lukas in Lukas 1 berichtet, als er hier diese letzten 4 Verse zum ersten Mal gelesen hat. Wie geht es Ihnen ganz banal, wenn Sie ein zweibändiges Werk, Teil 1, geschafft haben? Sie hören ganz kurz auf, machen eine Pause und gucken zurück. Was war eigentlich? Was war eigentlich jetzt von Lukas 1 bis 24? Ja, Teil 2 kommt ja noch, keine Hektik, aber jetzt Teil 1, Lukas Evangelium, diese 24 traumhaften Kapitel, die wir durch Lukas haben. Die Kapitel, die damals schon ganz, ganz, ganz große Freude ausgelöst haben. Höchstwahrscheinlich haben wir ja im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 18, so einen Ausdruck der Freude über das Lukas Evangelium. Denn da hat ja das Zitat von Paulus Eingang gefunden, das Lob wegen seines Evangeliums geht durch alle Gemeinden. Und höchstwahrscheinlich bezieht sich dieser Vers ja auf diesen Lukas und sein Lukas-Evangelium. Also große Freude, 24 Kapitel Lukas-Evangelium. Und große Freude ist das erste Stichwort, tatsächlich. Man kann beim Rückblick sehen, wie Lukas dieses ganze Werk konzipiert hat. Denn Sie gehen ganz kurz mit mir zurück zu Weihnachten, also Lukas 1, 2. Und da war doch am Anfang die große Freude, erinnern Sie sich? Große Freude war da bei der Ankündigung bei den Engeln. Und jetzt haben Sie es gelesen, am Ende haben wir wieder die große Freude. Lukas liebt Megafreude, so steht es ja da, Megafreude. Das heißt, das ganze Evangelium ist ein Anlass zur Freude. Das heißt, das ist der erste Rahmen, den wir haben. Das zweite, was wir sofort erkennen, ist, dass Lukas eine Ortsangabe einbaut, die überrascht. Das Evangelium beginnt ja in Jerusalem. Sie sehen den Zacharias im Tempel stehen in Jerusalem. Und das allerletzte Wort ist wiederum in Lukas 24, der Vers, wo sind sie alle Zeit zusammen im Tempel? Das heißt, der große Rahmen, überraschend für den wahrscheinlich heidenchristlichen Autor Lukas, ist, dass er den ganzen Raum füllt mit Jerusalem und innerhalb von Jerusalem auch dem Tempel als Ort der Gottesbegegnung eine ganz wesentliche Bedeutung gibt. Neben dem Tempel und der großen Freude ist natürlich das dritte Element, was Anfang und Ende miteinander verbindet, das Gotteslob. Am Anfang kommen wir gar nicht mehr aus dem Loben raus. Das ganze Weihnachtsevangelium, Lukas 1, 2, wird ja unterbrochen gelobt. Wir haben ja ein Loblied nach dem anderen von Simeon und von Hanna und von Zacharias und von Elisabeth und natürlich vom Engelchor. Gelobt wird ohne Ende und hier am Ende auch wieder und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Das heißt, neben Tempel und großer Freude ist Gottes Lob das Erstaunliche. Und noch eine Vokabel taucht hier auf, die für uns natürlich ganz, ganz wichtig ist, die uns vielleicht zuerst irritieren könnte, nämlich die Vokabel umkehren. Nämlich, wir haben tatsächlich schon im Lukas-Evangelium bei den Hirten, da sind die auch schon umgekehrt und sind wieder losgezogen von der Krippe weg, um die Botschaft weiterzusagen. Und auch hier heißt es ja tatsächlich, sie kehrten zurück. Sie kehrten zurück nach Jerusalem, um fortan zu leben, als ob es Gott nicht gäbe. Nein, als Startposition für das eigentliche, wesentliche, wichtige, nämlich, dass dieses Evangelium, diese große Freude Menschen erreicht. Also wir haben tatsächlich bei Theophilus in Kapitel 24 einen schönen Rahmen, den er uns baut und der uns vorgibt, was ihm wichtig ist. Gott agiert, Gott mit seiner großen Freude, Gott gibt uns hier Anlass, um das Gotteslob zu praktizieren und er gibt eine klare Beauftragung zurückkehren, um dieses Werk weiterzuführen, so wie es ihm gefällt. Ist ja interessant, dass diese Evangelien so unterschiedlich konzipiert sind. Das ist ja schon gewollt, das ist auch vom Heiligen Geist her gewollt, dass ein Matthäus, Markus, Johannes eben das anders gemacht haben als Lukas. Das ist ja immer mit einer eigenen Nuance drin. Wenn Sie am Ende im Matthäus-Evangelium Kapitel 28 sind, dann sind Sie am Ende eben nicht in Jerusalem. Ganz bewusst hat Matthäus eben die Jünger rausgeholt aus Jerusalem. Er hat sie nach Ostern zusammengerufen, entsprechend des Befehls des Auferstandenen. Sie sollten ins Galiläa der Heiden kommen und auf einem hohen Berg sich einfinden. Und das letzte Bild ist eben tatsächlich Galiläa der Heiden. Und dann steht da Jesus Christus, der Auferstandene, und gibt ihnen den Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt. Das ist das Schlussbild, aber eben gerade nicht Jerusalem. Denn Matthäus sieht Jerusalem kritisch mit dem, was da alles abläuft, auch an Religion, an noch nicht Christus zugewandtem Gedankengänge und sieht den Akzent anders. Jetzt geht dieser Jesus, dieser jüdische Jesus, geht mit seiner Welt in die heilvolle Zukunft hinein. Und bei Markus ist er unglaublich konzentriert. Markus hat gar keine Zeit für Himmelfahrt und Berge und sonst irgendwas. Der hat nur 8 Verse. Auferstehungstag und sie stehen am Ende im Osterflash. Der Herr ist auferstanden und mit diesem letzten Blitzlicht lässt er sie in diesem Osterevangelium stehen und sagt Tschüss, raus, Ende aus, Matthäus 16, 1 bis 8. Und Johannes nimmt sie auch nicht nach Jerusalem. Johannes nimmt sie doch mit an den See Genezareth am Ende. Am Ende sind sie im See Genezareth. Und das Ende Johannes 21 ist ja diese traumhafte Beauftragung der zwei Exponenten, die ja so wichtig sind dann für die Gemeinde Jesu der Zukunft. Auf der einen Seite Johannes, das ist der eine, der da in diesem Boot steht und sein Bekenntnis hinein sagt, es ist der Herr. Und auf der anderen Seite dieser Petrus, der nochmal ganz bewusst eine Beauftragung kriegt, mit dieser doppelten Beauftragung der apostolischen Zeugen für den zukünftigen Dienst, Ende das großartige Johannesevangelium. Haben Sie irgendwo was von Himmelfahrt gehört? Bei Matthäus? Bei Markus? Bei Johannes? Nein. Oh, Überraschung, der Heilige Geist verlässt sich, was Himmelfahrt betrifft, allein auf Lukas. Hochinteressant. Wir hätten überhaupt keinen Bericht von der Himmelfahrt. Das Ereignis an sich ist davon unabhängig, aber wir hätten gar keinen Bericht von Himmelfahrt, wenn wir nicht Lukas hätten. Und zum Glück ja nicht nur diese sparsamen 4 Verse für heute, am Ende von Band 1, sondern sie brauchen den Umschlagen. Nein, leider falsch sortiert. Dummerweise kommt ja in unserem Bibel nach Lukas erst Johannes. Ich bedauere es zutiefst, denn das würden sie nie tun, zumal wenn sie deutsch sind. den zweiten Band woanders hinstellen als Band 1 ist. Das muss doch zusammen im Regal stehen. Also auf jeden Fall, wir müssen den Johannes da kurz wegschieben und schieben unmittelbar nach Lukas 24, Apostelgeschichte 1 und steigen wieder tatsächlich beim Himmelfahrtsereignis ein. Phänomenal, dass der Heilige Geist sich bei der Berichterstattung, was Himmelfahrt betrifft, dieses großartige Ereignis auf Lukas allein verlässt. Ohne Lukas kein Bericht von Himmelfahrt. Und noch ein weiteres großes Fest der Jesus-Leute hängt allein an Lukas, nämlich Pfingsten. Aber das ist ein extra Thema, ein paar Wochen. Nein, ein paar Tage, 10 Tage. Also auf jeden Fall zurück zur Himmelfahrt. Warum macht das Lukas so? Warum macht das Lukas so? Was ist ihm daran so wichtig? Warum ist der letzte Blick bei ihm die Himmelfahrt? Weil durch für ihn Evangelium mit einer ganz großen Öffnung in einem Welthorizont läuft. Wenn irgendwann Johannes 12, 32 passt, dann bei Lukas, wenn ich erhöht werde von der Erde, dann will ich alle zu mir ziehen. Ja, das fängt in Jerusalem an. Ja, am Anfang war der judenchristliche Teil im Tempel verwurzelt, bis man sie rausgeschmissen hat. Ja, tatsächlich, von Jerusalem geht dieses Heil aus. In Jerusalem ist die absolute Mitte. Alles richtig, alles wahr. Aber es geht weiter. Von Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an das Ende der Welt. Und Lukas, dieser phänomenale Paulus-Schüler, ist nun mal ein heilsgeschichtlich denkender Mann. Und natürlich fragt man sich auch weiter. Wie lange hat eigentlich Theophilus auf Band 2 warten müssen? Sie wissen, wie nervig das ist. Wenn Sie Band 1 so gut fanden und Sie nicht wissen, wie das in Band 2 weitergeht. Wie lange muss der auf Band 2 warten? Wir wissen es ja nicht. Aber was kann man denn dem Leser mitgeben? Diese 4 Verse. Diese 4 Verse sind das Angeld auf Band 2. Diese 4 Verse sind der Doppelpunkt. Diese 4 Verse sagen, hallo, es geht weiter. Und zwar nicht auf dem absinkenden Level, sondern jetzt ist das die Plattform. Lukas 24 ist die Startposition für alles, was an den Apostel 1 bis 28 uns mitgeteilt wird. Ein wunderbares, schönes, traumhaftes Kondensat. Ein Elementarkurs über das, was Himmelfahrt so wichtig und wesentlich macht. Und erstaunlich, dass Lukas es schafft, das schaffen nur richtig gute Autoren, auf der einen Seite ein Konzentrat hinzukriegen und gleichzeitig Dinge zu sagen, die er in Teil 2 nicht mehr sagt. Es gibt einzelne Sachen, die wir nur hier haben, die wir in Band 2, Kapitel 1 nicht mehr wiederfinden. Suchen Sie nach, Sie werden es entdecken. Also auf jeden Fall, wir haben hier ein Geschenk, das wir heute Vormittag an dem Kondensat, an der Konzentration teilhaben, wo Lukas uns im Auftrag des Heiligen Geistes mitteilt, wenn ihr zusammen seid und miteinander des Himmelfahrtstages gedenkt, wie es im Glaubensbekenntnis vorgegeben ist, dann soll euch das bestimmen. Er führte sie hinaus bis in die Nähe von Bethanien, er hob die Hände auf, er segnete sie und es geschah, während er sie so segnete, trennte er sich von ihnen und wurde in den Himmel hinweggeführt. Sie aber beteten ihn an, kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allezeit im Tempel und priesen Gott. Was sollen wir sehen? Zuerst sollen sie sehen, und das sehen sie nur hier so. Mag noch viel öfters gewesen sein, aber sehen es nur hier so. Einen Jesus mit segnenden Händen. Das sehen Sie nur hier. Nicht, dass ich behaupten will, er hat es nur hier getan. Aber vom sprachlichen Text sehen Sie es nur hier. Der Jesus mit den segnenden Händen. Und natürlich, klar, wir haben dieses Segnen im priesterlichen und letztendlich im hohen priesterlichen Kontext. Selbstverständlich. Sie stehen vor uns die unterschiedlichen Segenstexte aus der Tora. Insbesondere durch 4. Mose 6, 24, der aaronitische Segen. Wo Gott den Priestern, letztendlich dem hohen Priester, diesen Auftrag gibt, das Volk zu segnen im Namen des Allmächtigen. Dieses Volk in die unmittelbare Gegenwart und Wirksamkeit und Schutzbefohlenheit dieses Gottes anzuvertrauen. Segnen heißt, die Verantwortlichkeiten festzulegen. Ich stehe unter dem allmächtigen Gott. Die segnenden Hände von Jesus sind das Bild, das uns gegeben wird an diesem Himmelfahrtstag. Das ist das Schlussbild. Und natürlich, klar, wir können gar nicht anders. Wir rauschen nahtlos in den Hebräerbrief. Das geht gar nicht anders. Denn da sehen wir ja eben keinen irdischen hohen Priester. Keinen irdischen hohen Priester mehr, sondern wir sehen diesen einen hohen Priester Jesus, wie er uns von Kapitel 4 bis 9 im Hebräerbrief so beschrieben werden, der ohne jegliche Sünde dasteht und der die Himmel durchschritten hat, wie es dann da heißt, der in der Ordnung Melchisedek seinen Dienst tut, der ein einzigartiges, ewig gültiges Opfer vollbracht hat. Und dann sagt uns doch der Hebräerbrief, das ist jetzt die Hauptsache, von der wir jetzt reden, nämlich wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Gut, dass wir das wissen. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Dass wir den lebendigen Herrn, dass wir den König, dass wir den Allmächtigen zur Rechten des Vaters haben, das ist ganz klar und eindeutig. Aber hier wird es nochmal spezifiziert. Hier wird eine ganz wesentliche Passage von Jesus uns genannt, nämlich er ist der hohe Priester. Erinnern Sie sich an Offenbarung 5. Das ist ja gerade der Gedankengang. Er sitzt dort auf deinem Thron, er ist dort da und er sieht aus wie ganz eigenartiger Ausdruck, wenn wir es nicht schon so lange gewüssten und unser inneres Herz daran gewöhnt haben. Ein Lamm, das wie geschlachtet ist. Ist ja im Kern kein schönes Bild. Und gleichzeitig ist es für uns das größte Geschenk überhaupt. Dass da in der Mitte unseres Glaubens, in der Mitte unserer Gemeinschaft mit Gott, es diesen Jesus gibt und es gibt diesen Jesus als Lamm wie geschlachtet. Er ist da in dieser ganz besonderen Rolle. Nochmal Johannes 12. Wenn ich erhöht werde von der Erde, ist zuallererst, das müssen wir uns klar machen, gar kein Himmelfahrtstext, sondern die Erhöhung im Johannesevangelium ist zuallererst die Erhöhung ans Kreuz. Ich werde erhöht ans Kreuz. So hat er es gesagt von Anfang an in Johannes 3. Und erst durch die Erhöhung ans Kreuz und sein Sterben und sein Auferstehen kam dann der weitere Sinn dazu. Dann werde ich erhöht werden, sprich in dem Sinn, dann komme ich in die Gegenwart meines Vaters. Aber er kommt dorthin als der Gekreuzigte. Er kommt dorthin als der mit seinen segnenden Händen dasteht. Und diese segnenden Hände sind die durchbohrten Hände. Es sind die durchbohrten Hände. Was wäre das tragisch, wenn wir dieses Bild nicht sehen würden, wenn er nicht in der Art und Weise für uns da wäre. Das Schlussbild oder das Startbild oder die Perspektive von Teil 1 zu Teil 2 ist die segnenden Hände von diesem Christus. Natürlich, ich weiß, wie es Ihnen geht, mir zumindest, kam dann tatsächlich auch wieder in den Vorbereitungen diese riesige Christusstatue. Sie kennen sie da, die Bilder, ich war noch nie dort, vielleicht waren sie schon mal da, ich kenne es nur aus den Bildern von Sao Paulo, diese gewaltige Statue. Und ich dachte, dass ich heute Morgen nichts Falsches sage, gucke ich nochmal genau nach und dann habe ich das alles angeguckt und dann wurde mir angeboten, habe ich auch dann gemacht, ordnungsgemäß angeklickt, dass ich mal die verschiedenen Monumentalstatuen vergleichen kann, die es so gibt, so eine Auswahl von Monumentalstatuen. Und da sehen Sie zuallererst, wie klein diese Christusstatue ist. Man hat den Eindruck, das ist Wahnsinn. Aber allein, wenn Sie das neben die Freiheitsstatue setzen, die ist schon dreimal höher. Wahnsinn. Und wenn Sie noch dann meinetwegen, ich habe nachgeguckt, alles mitgebracht, wenn Sie noch die Mutter-Heimat-Statue in Wolgograd dazustellen oder die Buddha-Statue irgendwo im asiatischen Raum oder am allermeisten die Indien-Statue der Einheit, da ist das mini, mini. Und dann gucken Sie mal an, was da alles aufgerichtet wird. Wenn die Mutter der Heimatstatue da in Wolgograd steht und dann kämpft diese Mutter aber mächtig, das ist ja die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Oder wenn Sie diesen Wahnsinns-Buddha da sehen oder die Statue der Einheit in Indien oder selbst wenn Sie die Göttin der Freiheit nochmal sehen, da in New York rumstehen und dann sehen Sie den Christus. Unter wem wollen Sie stehen? Schwestern und Brüder, unter wem wollen Sie stehen? rennen Sie hin? Rennen Sie nach Wolgograd? Gehen Sie in den asiatischen Raum? Wollen Sie der Göttin der Freiheit in New York stehen? Nein, in dem Sinn nicht. In dem Sinn habe ich nur einen einzigen Ort, wo ich hin will. Nur ein Ort. Nur ein Ort. Nur ein Ort. Ich will unter den ausgebreiteten Armen des segnenden Christus stehen. Und weiter schon bei meinen Recherchen war, habe ich weiter recherchiert. Und die haben, das kann man dann sehen, das kann man ja alles heute sehen. Was dann stimmt, ist eine andere Frage. Aber man kann dann sehen, dass die Grundkonstruktion dieser riesigen Freiheitsstatue, das Gerüst, was innen drin ist, ist nichts anderes als ein riesiges Kreuz. Ein riesiges Kreuz hält dann diese Statue herum. Aber von der Konstruktion her, was in diesem Christus drin ist, ist ein riesiges Gerüst, das ein Kreuz darstellt, und drumherum sind dann Arme, Kopf, Hände, Rumpf, alles aufgebaut. Es sind die ausgestreckten, segnenden Arme des Gekreuzigten. Das ist es. Ach, bitte, bitte, bitte. Schauen Sie doch die Elf an. Wer wird denn da gesegnet? Wer wird denn da gesegnet? Ja. Ja, das sind 11 ganz, ganz wichtige Männer, ganz eindeutig, die ihr Leben investiert haben für den Christus nachher, absolut. Das sind herausragende Persönlichkeiten, gar kein Thema. Und gleichzeitig sind es schuldige Männer. Schuldige Männer. Männer, die mit Sünde rumlaufen, ja, selbstverständlich. Mit ihrem Stolz und ihrer Selbstherrlichkeit, mit ihrer Unreinheit und ihrer Untreue, allem, was dazugehört, da stehen 11 sündige Männer da. Und wo stehen sie? Und den ausgestreckten Armen des Gekreuzigten. Das hätten sie in Wolgograd nicht gekriegt. Das hätten sie in New York nicht bekommen. Das liefert ihnen der Buddha nicht. Und das bringt ihnen auch nicht Indiens große Statue der Einheit. Es gibt ihnen nur der eine. Der mit den durchbohrten Händen. Da stehen 11 Männer mit ihrer gnadenlosen Schwachheit. Meine Güte. In den Elfen ist überall der adamitische Todeskeim drin. Den kriegen die auch nicht mehr raus. Leib, Seele, Geist, rauscht mit ihnen in den Abgrund. Da können sie machen, was sie wollen. Welch eine Schwachheit. Wie komme ich raus? Wie kriege ich Leben? Wie kriege ich Ewigkeit? Laufen Sie mal nach Wolgograd. Dann rennen Sie mal nach York. Das kriegen Sie nur bei dem einen. Dem mit den durchbohrten Händen, der segnend vor diesen Elfen steht. Das sind 11, die sind voller Angst. Ich kann nicht wieder anfangen, verstehen Sie? Das sind 11, die sind geplagt von unterschiedlichen Geistern und Mächten und Sorgen und Gedankenwelten. Das sind 11, von denen nach einer von ihnen sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Ja, dann tun Sie sich mal Hilfe. Sie finden sie nur unter den ausgebreiteten Händen des Segnenden. Verstehen Sie, wie wichtig dieses Bild ist? Nein, wir haben heute kein heroisches Fest. Ganz bestimmt in dem Sinn kein heroisches Fest, sondern wir jubeln über Jesus Christus in seiner Gestalt und in seiner Art, wie er uns sich zeigt. Und er zeigt sich am Ende uns als der Segnende. Unter diesen durchbohrten, segnenden Händen leben wir. Und das machen wir nicht nur einmal. Nach dem Motto, komm mal immer kurz vorbei, gucken uns den segnenden Christus an und rauschen dann zum nächsten touristischen Ereignis. Sondern wir wissen, unser gesamtes Leben, unsere gesamte Existenz kann nur stattfinden unter diesen durchbohrten, segnenden Händen. Mit was für einem Christus sind wir denn unterwegs? für uns selber und für die anderen. Mit was um Christusbild sind wir da? Und jetzt sagt uns hier Lukas 24, dieser Tag, der Freitagmorgen, der Samstag, der Sonntag, du musst nicht weg von diesen segnenden, durchbohrten Händen. Du musst nicht weg. Und damit sind die losmarschiert. Mit diesem Gedanken, mit diesem Eindruck, mit diesem Wissen, dass ich für mein Leben diesen Priester habe. Diesen Priester habe, der so für mich beim Vater einsteht. Er steht ein für alles, was in ihrer und meiner Biografie vor ihm nicht bestehen kann. Er steht für alles ein, was mit einer adamitischen Struktur zu tun hat. Er steht für alles ein, was mit einer Begrenztheit, Zeitlichkeit, Brüchigkeit zu tun hat. Er steht für alles ein. Nie, nie, nie wieder weg von diesen segnenden Händen des Christus, die durchbohrt sind. Das eine. Das ist die einzige Stelle, wo in der Bibel der Christus ihn so beschrieben wird. Die 11 unter seinem Segen. Und dann das andere ist, dass es hier heißt, und das ist bei Lukas wunderbar formuliert, in diesem Prozess des Segnens, in diesem Prozess des Segnens, Luther, schied er von ihnen. Trennte er sich, er aktiv, trennte er sich von ihnen. Das macht er bewusst und passiv und wurde gen Himmel genommen. Also wir haben eine aktive Beschreibung des Himmelfahrtsgeschehens. Es war jetzt nicht so, dass Jesus da stand, ich hätte auch gern bei uns geblieben, aber ich werde gerade weggezogen. Ja. Sondern er ist das handelnde Subjekt. Er trennt sich. Und natürlich, das Wort trennen, das löst bei uns erstmal so ein Abschiedsschmerzsystem aus. Und das lässt sich aus der Theologie nicht mehr rausnehmen, so ein Trauersyndrom am Himmelfahrtstag. Und das Motto wäre ja schon schön gewesen, wenn noch hier wäre. Ja, wo wäre denn dann? Ha, zumindest nicht gerade hier, oder? Na, schon hier. Aber die anderen wollen ja auch haben. Und dann verstehst du, das ist so ein eingeschränktes Denken. Er trennt sich von ihnen, nicht im Sinn von tschüss, wir hatten ja eine gute Zeit. Wie ist das denn zu verstehen? Wie ist es am besten zu verstehen? Man kann die unterschiedlichsten Bilder und Gedanken sich da machen, aber ich fange mit einem ganz kleinen Bild an. Ich hatte in den letzten Wochen einen Anlass großer Freude permanent, denn auf dem Balkon unmittelbar vor meinem Arbeitszimmer hat tatsächlich in dem Vogelhäuschen, was wir da präpariert hatten, ein Meisen-Ehepaar seine Familiengründung durchgeführt. Wunderbar. Es wurde immer lauter in dieser, die Fluggeschwindigkeit immer dramatischer, bis zum ersten Mal aus diesem Loch die nächste Generation rausguckte. Traumhaft. Und jetzt letzte Woche las ich morgens gerade die Bibel, als ein kleines, flauschiges Etwas gegen meine Scheibe flog. Ich hab's geschafft, keine Sorge, ich musste nicht sanitätstechnisch eintreten. Eltern haben es rübergeleitet und dann habe ich schon gedacht, Andreas, das ist der Anfang vom Ende. Und abends war es still. Bin ich jetzt traurig? Irgendwo schon. War das zu erwarten? Ist das gut? Verstehen Sie? Natürlich, selbstverständlich. Stellen Sie sich vor, ein Politiker, können sich jetzt verschiedene vorstellen, ein Politiker kämpft um die Macht, Er hat irgendwo eine Wahlkampfzentrale und da wird in den Wochen und Monaten vor, da wird gearbeitet, da ist von 0 bis 24 Uhr und 7 Tagen die Woche, da ist was los, unglaublich. Und in den letzten paar Tagen, da weiß man gar nicht, es ist wie ein Bienenschwarm um diese Wahlkampfzentrale. Dann kommt die Wahl, da kommt der Tag, es kommt die Stunde und tatsächlich, der hat's geschafft. Am nächsten Tag ist die Wahlkampfzentrale aufgeräumt. Da kommen noch 3, 4, um den Schrott wegzumachen. Da hängen noch 5 Plakate rum. Das Ding wird geschlossen, das Licht geht aus. Ist das ein Grund zur Freude? Ja. Ein Grund. Denn wenn er noch da wäre, wäre es dumm gelaufen. Denn wenn er noch da wäre, hätte es er nicht geschafft. Wenn er nicht jetzt die Macht antreten würde. Das ist Himmelfahrt, das ist Himmelfahrt. Wenn er da bleibt, ist schief gelaufen. Wenn er da bleibt, haben wir einen Religionsführer. Wenn er da bleibt, haben sie bald ein Grab. Wenn er da bleibt, haben sie eine Gedenkstätte. Wenn er da bleibt, wird es minimalistisch klein. Nein, nein, er hat gesiegt, er hat gesiegt, er hat gesiegt. Und deswegen ist ein Riesengrund zur Freude zu sehen, wie der aktiv weggeht und passiv weggenommen wird. Und er ist jetzt nicht etwa im Nirgendwo gelandet, sondern er ist bei seinem Vater. Und da denken wieder manche, ja, ist auch schön, dass der Kerl wieder zu Hause ist. Nach dem Motto, denn dem gönnen wir es ja von Herzen, war ja auch wahnsinnig, diese besondere Reise hierher. Und dann ist gut, wenn er wieder jetzt beim Vater ist, kann mal nichts passieren. Was für ein Denkfehler. Nein, er kommt nicht so zum Vater, wie er vom Vater ging. Das ist ja das Irre. Es gibt eine wesensmäßige Veränderung des Christus. Er kommt nämlich mit Nägelmalen. Er kommt als Gekreuzigter zurück. Und als er als Gekreuzigter zurückkam, da rauschte eine Anbetungswoge durch die Himmelswelten hindurch. Unglaublich. Unglaublich. Offenbarung 5. Unwahrscheinlich schön beschrieben. Millionen und Abermillionen des Personals des lebendigen Gottes fallen vor ihm auf die Knie. Da ist er. Der eine. Der Ewige, der Allmächtige, der Sohn Gottes, der tatsächlich, was für ein Wahnsinn, für diese Menschheit sein Leben gelassen hat, in den Tod gegangen ist, gehorsam war, bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Und staunend nehmen sie den König im Empfang, der mit seinen Wundmalen auf den Thron zuschreitet. Und der Vater ehrt den Sohn mit dem Platz auf dem Thron. Das ist Himmelfahrt. Und jetzt sehen Sie, wie diese Woge durchgeht. Sehen Sie sie? Schon in Offenbarung 5 sieht man es ja, wie diese Woge durchgeht. Und die letzten 11, die es noch erwischt, die stehen unten am Rand des Ölbergs kurz vor Bethanien. Und nur hier hat Lukas dieses Wort. Und sie beteten ihn an. Fachausdruck Proskynese. Sie beteten ihn an. Und sie sehen, wie diese 11 da auf die Knie gehen und Jesus anbeten, der gerade vor ihnen weggenommen wird. Sie beten ihn an. Sie beten ihn an. Das ist Himmelfahrt. Diese Entfernung vom Himmel, diese Entfernung zum Himmel, ist unser größtes Glück. Unser größtes Glück. Jetzt ist das Lamm auf dem Thron. Jetzt gilt, du kannst alles, aller Orten, nun erfüllen und nahe sein. Wir hatten das vorhin, zur Gebetszeit. Wie kämen wir auf diese verrückte Idee, zu meinem Gruppenraum 3 um 9.40 Uhr wäre Gott da? Wenn er nicht in Christus aufgefahren wäre in den Himmel und jetzt in allen Bereichen wirksam ist und präsent ist und da ist. Und deswegen ist er jetzt bei Ihnen und bei mir und hier und an allen Orten, wo Menschen im Namen von Christus da sind. Und dann beten wir ihn an. Und diese Anbetung, die hier geschieht, diese Anbetung, die hier geschieht, hat zwei Komponenten. Diese Anbetung, die hier geschieht, ist eine logische innere Folge und Konsequenz. Ja, hallo, was soll ich denn sonst tun? es ist absolut normal. Es ist jetzt nicht nach dem Motto, oh, die beten Jesus an. Sondern es ergibt sich zwangsläufig. Es ist glasklar. Der ganze Himmel geht auf die Knie. Und wir begreifen es und gehen mit ihm vor Jesus auf die Knie. Es ist eine innere Stimmigkeit. Wer wird angebetet? Lebendige Gott, Vater, Sohn im Heiligen Geist. Aber ganz, ganz wichtig, zweite Komponente, Anbetung. Anbetung des einen, Anbetung des Richtigen macht sie und mich unendlich frei. Unendlich frei. Denn wenn wir ihn nicht aus Überzeugung anbeten als den, der ist, dann werden wir bewusst oder unbewusst in Anbetung niederfallen vor allen anderen Möglichkeiten, Göttern, Götzen und göttlichen Auftritten. Diese Anbetung schafft für diese 11 Männer eine Freiheit, die man dann nachvollziehen kann in Band 2. Es ist doch unglaublich, wie diese 11 Hansel da meinten, in die Welt marschieren zu sollen. Das Römische Reich, das sind alle Reiche, die wir hier gerade haben. Kleinkram dagegen. Eine wahnsinnige Festung aus militärischer, wirtschaftlicher und ideologischer Potenz. Und jetzt stehen da 11 Männchen am Ölberg und beten Jesus an. Und werden dadurch unendlich frei. Ein paar Wochen später steht einer von denen im Prozess vor der Religionsbehörde und sagt mal denen, es ist in keinem anderen Namen das Heil. Es ist in keinem anderen Namen die Rettung, als in dem einen Namen Jesus, der uns gegeben ist, dem Namen, den wir verkündigen, für den wir einstehen. Nein, es waren keine Helden. Die ganze Religionselite merkte, wie heißt das so schön bei Lukas, dass es ungelehrte Leute waren. Das akademische Flair fehlte ihnen. Aber den Jesus-Name, den haben sie hineingetragen. Ihr erfüllt Jerusalem mit diesem Namen. Warum? Weil sie den angebetet haben. Und dann gingen sie nicht mehr vor allem anderen auf die Knie. Sie wissen alle mit mir, vor wie vielen Göttern, Götzen, vor wie vielen Dämonen wir auf die Knie gehen. Wem wir alles Einfluss gewähren in unserem Leben. Wer alles mitmischen darf, mitbestimmen, mitdiktieren, mit da drin sein darf. Wer ein bisschen Esprit von Himmelfahrt erlebt hat, der weiß ja, Jesus, ich möchte immer intensiver, klarer, eindeutiger dich anbeten, damit ich nicht so stark in Versuchung falle, all die anderen anzubeten, die von mir Anbetung erwarten und denen ich diene. Je klarer sie vor dem einen wirklich und nicht nur mit ein paar netten Worten, wirklich anbetend auf die Knie gehen, desto freier sind sie. Desto freier sind sie. Erstes Bild, das Segnende. Zweites Bild, niederfallende Jünger, die wissen tatsächlich, unser Herr, er ist König, er sitzt auf dem Thron. Und dann sind sie voller Trauer, fallen in eine tiefe Depression, wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Denken, es war so schön. Wissen Sie, so wie so eine Urlaubsreise, waren sie mit Freunden zusammen und der Flieger kommt am Zielbahnhof, am Zielflughafen an und sie sagen, war eine gute Zeit, sind traurig, versprechen sich, es wieder mal zu machen und dann geht jeder wieder seinen einzelnen Weg. Die gehen keinen einzelnen Weg. Die gehen an den Startplatz. Die gehen an den Startplatz. Wir sagen, ach, das Ende. Und Lukas sagt, nein, jetzt sind sie alle am Startplatz. Theophilus Band 2 beginnt. Aber sie müssen an den Startplatz. Sie müssen an den Startplatz. Der Startplatz, das ist tatsächlich jetzt Jerusalem. Das hat er ihnen in Vers 49 noch am Ostersonntagabend gesagt. Ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr sollt jetzt noch in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und dann ist er weg. Wo gehen sie hin? An den Startplatz. Und am Startplatz geht's dann wieder los. Nein, es verläuft sich gar nichts. Alle bleiben hochkonzentriert zusammen. Weil jetzt geht's los. Jetzt beginnt ein 2000-jähriges Wunder. Stellen Sie mal vor, Sie könnten in einem Zeitraffer für ihr und mein kleines Hirn das sehen, was in den 2000 Jahren abgelaufen ist. Das ist ja der komplette Wahnsinn, wie diese Botschaft von dem gekreuzigten Auferstandenen in den letzten 2000 Jahren den Weg gefunden hat. Durch die verrücktesten Kulturen in all ihrer Dunkelheit und Gottlosigkeit, durch Hochzeiten und durch tiefe Zeiten, ganz klein minimalistisch in großen Wellen hindurch, zusammengeschlagen die Träger dieses Evangeliums, manchmal auch bescheuert, hofiert, wie auch immer, das Evangelium geht weiter. Die nächste Welle kommt, die Moderne von der Moderne, dann die nächste Moderne nach der Moderne und es geht immer noch weiter und weiter und weiter, bis heute. Es geht los. Und Sie und ich? Wir stehen hoffentlich am Startplatz. Weil jetzt der Allmächtige sagt, jetzt kann ich es auch allein machen. Bilde dir nicht ein, dass ich nicht in der Lage wäre, ohne dein Zutun mein Reich zu bauen. Grober Denkfehler. Glauben Sie mir, Gott geht nicht in die Knie, wenn Sie aussteigen. Aber er adelt uns, indem er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr dürft dabei sein. Ihr könnt an dieser Wundergeschichte der Aufrichtung des Reiches Gottes teilhaben. In doppelten Rolle. Ihr gehört zum Reich. Und ihr nehmt teil an der Aufrichtung des Reiches. Ihr seid die Ernte und ihr erntet. Und so sitzen wir heute Morgen miteinander da und sagen, mein Gott, du hast uns an deinen Startplatz gerufen. Du hast uns, Männer, Frauen, alt, jung, Begabungswelten, unterschiedlichster Art, du hast uns alle an deinen Startplatz genommen. Und sagst mit uns und jetzt geht's los. Oder wir würden heute dann doch sagen, nach 2000 Jahren, und jetzt geht's weiter. Das heißt, der Christus ist mit dir, ist mit mir, ist mit uns. Es gibt überhaupt keinen einzigen Grund, in irgendeiner Art und Weise verzagt zu sein, den Laden zu schließen, einzupacken, das Depressionsfähnchen zu schwingen, irgendwo sich zu verkrümeln. Was ist das für ein anachronistisches Geplapper? Vom Ende des Evangeliums zu schwafeln, wo der Allmächtige seit 2000 Jahren wahrlich mit größeren Problemen fertig geworden ist, als mit unserer deutschen Restkultur. Nein. Evangelium geht weiter. Und Ihr Arbeitskollege und Ihre Freundin und die Nachbarin und der Mitarbeiter und der Kumpel da und den Sie da im Sport sehen und wo auch immer, ganz abgesehen von Ihrer Verwandtschaft, der berühmten Verwandtschaft. Es geht weiter. Und dann falten wir die Hände. Und bitten Gott um seine großen und kleinen Wunder. Weil wir wissen, nach dem Himmelfahrtsereignis hat sich überhaupt nichts verlaufen. Nach dem Himmelfahrtsereignis standen die höchst konzentriert da und warteten auf ihre Jobs, die ihnen der Allmächtige ab Pfingstsonntag gegeben hat, und waren darin in ihrem Adel zu Hause. Ich bin Teil des Reiches Gottes und ich darf mit meiner Person am Aufbau des Reiches Gottes teilhaben. Bitte, bitte sehen Sie die drei Bilder. In nur 4 Versen schafft das Lukas. Die segnenden Hände des Christus. Nie werde ich irgendwo anders einen Platz einnehmen als unter diesen Händen. Und mit allen von ihnen stehen wir nie außerhalb von diesen Händen. Nie. Es geht immer schief. Wir stehen immer unter diesen Händen. Und wir sehen diese niederknienden 11 Männer, die in der Woge der Anbetung aus dem Himmel konsequent und sie ermutigend, befreiend vor dem einen auf die Knie gehen. Und sie sehen, wie sie am Sammelpunkt in Jerusalem zusammenkommen, weil jetzt geht's los, jetzt geht's weiter. Ich bin Teil, ich bin Mitarbeiter des Reiches Gottes. Das ist die Kurzfassung von Himmelfahrt. Das können Sie im Laufe des Tages Band 2 aufschlagen. Er legt ja vor, inzwischen. Man kann ja lesen, wie es dann bei Lukas in Kapitel 1, ab Vers 1, in den Band 2 hineingeht. Wir beten. Bitte. Herr Jesus, wir wollen dir dafür danken, wirklich dafür danken, dass wir unter diesen segnenden Händen stehen dürfen. Wir wollen dir so sehr dafür danken, dass du weißt, wie wir sind. Dass du uns in allen Teilen unserer Persönlichkeit kennst. Und wir danken dir für deine Person und deine durchbohrten Hände. Und werden keinen anderen Ort aufsuchen als den. Unter dieser Statue, unter dieser Figur, unter dieser Person. Auch heute stehen wir unter deinen durchbohrten, segnenden Händen. Danke. Und auch heute beten wir dich an. Keine Götter, keine Dämonen, keine Götzen, keine Gottheiten, keine Mächte in irgendeiner Art und Weise uns in Beschlag nehmen, die Anbetungscharakter bekommen. Herr, zeige uns, öffne uns die Augen und lass uns dich, allein dich, anbeten, dir darin die Ehre geben und die Freiheit des Evangeliums erfahren. Und Herr, wir sind am Sammelpunkt. Wir sind am Sammelpunkt und jetzt kannst du uns beauftragen. Zeig uns, mach es. Wir gehören zu deinem Reich und wir dürfen teilhaben an deinem Reich. Sende uns dahin und dazu, wo du es willst. Danke für Himmelfahrt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.